13.11.2021. 2 Uhr. COP 26. Das Finanzwesen grün machen? COP 26 ist eine unterhaltsame Schau, die die Aufmerksamkeit des Publikums von dem ablenken soll, was vor sich geht. Der IPCC, das Klimaexpertenkomitee der COP, sagt tauben Regierungen nicht die Apokalypse voraus, sondern liefert ihnen einen Diskurs, um ihre politischen Ambitionen zu rechtfertigen. Die Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping, die den Finanzplänen der COP entschieden feindlich gegenüberstehen, weigerten sich, dorthin zu gehen, während die großen Banker von Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar sprechen. Quelle Fultiernet.org. JWD. Von Thierry Mösan. Quelle Fultiernetzwerk. Paris, Frankreich. 9. November 2021. Zum Bild. Schemspo und gelangt normalerweise am Höhepunkt seiner höchst lukrativen Filme zu einem mit dem Film verbundenen apokalyptischen Gerät, und versucht verzweifelt herauszufinden, welchen farbigen Draht man ziehen muss, um es auszuschalten, während eine rote Digitaluhr gnadenlos eine Detonation einläutet, die das menschliche Leben beenden wird, wie wir wissen. Wir sind so ziemlich in der gleichen Position, meine Kollegen und globalen Mitstreiter, wie Schemspo und heute außer, dass die Tragödie darin besteht, dass es kein Film ist und das apokalyptische Gerät real ist, sagte ohne zu lachen, Boris Johnson auf der Tribüne der COP 26. Klimakonferenzen der Vereinten Nationen werden immer von apokalyptischer Rhetorik begleitet, führen aber nie zu quantifizierbaren und überprüfbaren Verpflichtungen. Sie führen nur zu Versprechen, die mit großem Tamtam unterzeichnet, aber immer im Konditional formuliert sind. Die Konferenz, die derzeit vom 31. Oktober bis 12. November 2021 in Glasgow, Vereinigtes Königreich, stattfindet, sollte sich der Regel nicht entziehen. Sie begann mit einem spektakulären Video eines Dinosauriers, der auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen das mögliche Aussterben der menschlichen Spezies ankündigte, und setzte sich mit einer Eröffnungsrede des britischen Premierministers Boris Johnson darüber fort, was Schemspo und angesichts der Klimaherausforderung tun würde. Diese Inszenierung setzte sich auf den Straßen mit einer Demonstration unter der Leitung von Greta Thunberg fort, um alle Regierungen der Welt für illegitim zu erklären und das Scheitern der gerade erst begonnenen Konferenz anzuprangern. Die politischen Führer, die dazu aufgerufen haben, die Menschheit vor einem bevorstehenden Ende zu retten, sind dieselben, die Milliarden Dollar in Atomwaffen investieren, die fähig sind, das menschliche Leben vom Planeten auszulöschen. Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass diese Konferenz eine qualitativ hochwertige Unterhaltung für Zuschauer auf der ganzen Welt ist, aber kein diplomatisches Treffen, das darauf abzielt, die Produktion von Treibhausgasen zu reduzieren. Aber dann das Ganze. Welche Realität will dieser Zirkus verschleiern? Und warum nehmen alle UN-Mitgliedstaaten daran teil? Zum Bild. Der Geophysiker Milutin Milankovic, 1879 bis 1958, hat die klimatischen Schwankungen als Folge der Veränderungen der Erdumlaufbahn und der Erdachsenneigung interpretiert. Nachdem er zu Lebzeiten verspottet wurde, ist seine Theorie heute maßgeblich für die Erklärung der Variationen des Paläoklimas. Sie könnte auch die kleineren Veränderungen der letzten Jahre erklären. Die globale Erwärmung. Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns zunächst von einigen falschen Gewissheiten über die globale Erwärmung emanzipieren. Wir glauben fälschlicherweise, dass die globale Erwärmung das Überleben unserer Spezies bedroht. Das Klima hat sich immer verändert, nicht linear, sondern in Zyklen. Die Erde war vor 7 Jahrhunderten wärmer als heute. Hier in Frankreich waren die Gletscher der Alpen kleiner als heute und es gab wilde Kamele in der Provence. Manche unserer Küsten reichten weiter ins Meer als heute, andere hingegen waren weiter zurück und so weiter. Wir haben festgestellt, dass die globale Erwärmung in Europa mit der industriellen Revolution korrespondiert. Deshalb glauben wir, dass die Klimaveränderungen, die wir erleben, durch die industrielle Produktion von Treibhausgasen in den letzten 2 Jahrhunderten beschleunigt wurden. Das ist möglich, aber Gleichzeitigkeit ist keine Kausalität. Es gibt andere Hypothesen, darunter die des serbischen Geophysikers Milutin Milankovic basierend auf den Variationen der Erdumlaufbahn, Exzentrizität, Schräglage und Präzession der Erdachse. Zum Bild. Mit der Gründung des EPCC beabsichtigte Margret Zethler, die Führung einer neuen industriellen Revolution auf der Grundlage von Öl und Atomkraft zu übernehmen. In der Praxis bestand ihre Politik darin, einen Großteil der britischen Industrie stillzulegen und die Wirtschaft in eine Finanzwirtschaft umzuwandeln. Dies führt dann zur COP26 und der Verwendung der Rhetorik der globalen Erwärmung, um die Verschuldung der Dritten Welt gegenüber der Sitte zu rechtfertigen. Die Gründung des IPCC durch Margret Zethler. Wenden wir uns nun den Konferenzen der Vereinten Nationen zu. 1988 überzeugten die kanadischen und britischen Premierminister Brian Mulroney und Margret Zethler ihre Partner, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland und Italien, einen zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen, IPCC, unter der Schirmherrschaft des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, UNEP, und der Weltorganisation für Meteorologie zu finanzieren. Bald darauf behauptete Frau Zethler, dass Treibhausgase, das Ozonloch und saurer Regen zwischenstaatliche Reaktionen erforderten. Diese schöne Rede verschleierte politische Ziele. Für sie ging es, wie ihre Berater bestätigten, darum, den Bergarbeitergewerkschaften ein Ende zu setzen und eine neue industrielle Revolution auf der Grundlage von Nordseeöl und Atomkraft zu fördern. Der IPCC ist keineswegs eine gelehrte Akademie von Klimatologen, sondern, wie der Name schon sagt, eine zwischenstaatliche Gruppe. Es geht nicht um Klimatologie, sondern um Klimapolitik. Die überwiegende Mehrheit seiner Mitglieder sind keine Wissenschaftler, sondern Diplomaten. Was die Klimatologie-Experten betrifft, die ihm angehören, sind sie nicht als Wissenschaftler da, sondern als Experten innerhalb ihrer Regierungsdelegation, also als Beamte. Alle ihre öffentlichen Interventionen werden von ihrer Regierung kontrolliert. Es ist daher grotesk, von einem wissenschaftlichen Konsens zu sprechen, um auf den politischen Konsens zu verweisen, der in dieser Versammlung vorherrscht. Damit versteht man nichts über das Funktionieren der zwischenstaatlichen Institutionen. Im Gegensatz zu dem, was Greta Thunberg denkt, sagt der IPCC nicht die Apokalypse für taube Regierungen voraus. Er gehorcht ihnen treu und arbeitet mit Klimatologen eine Rhetorik aus, um politische Veränderungen zu rechtfertigen, die normale Menschen ohne ihn ablehnen würden. Die Arbeit des IPCC dient jedes Jahr als Grundlage für eine Konferenz der Vertragsparteien, COP, die Unterzeichner der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, UNFCCC, sind. Die 26. Ausgabe findet in Glasgow, COP26, statt. In seinem ersten Bericht aus dem Jahr 1990 hielt der IPCC eine eindeutige Zunahme des Treibhauseffekts in den kommenden Jahrzehnten, oder mehr, für wenig wahrscheinlich. Aber was 1990 die Wahrheit war, wurde 2021 ketzerisch. Die ersten Konferenzen widmeten sich der Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Klimawandel. Allen war klar, dass manche Gebiete unbewohnbar werden würden und dass manche Bevölkerungen umziehen müssten. Erst im Laufe der Zeit wurde dann gesagt, dass die Veränderungen ein solches Ausmaß annehmen würden, dass sie das Überleben der gesamten menschlichen Spezies bedrohen könnten. Dieser Wandel im Diskurs erklärt sich nicht durch eine plötzliche wissenschaftliche Entdeckung, die die Wahrheit eines Tages in Frage gestellt hätte, sondern durch die sich verändernden Bedürfnisse der Regierungen. Die Konsumgesellschaft steht am Rande des Zusammenbruchs. Man kann den Menschen nicht verkaufen, was sie bereits haben. Wenn Industrien zusammenbrechen, verschwinden Arbeitsplätze und Regierungen werden gestürzt. Es gibt nur eine Lösung, um dies zu vermeiden. Zum Beispiel waren in den späten 90er-Jahren die meisten westlichen Gesellschaften schon mit Computern ausgestattet. Es wurde unmöglich, mehr Computer zu verkaufen. Also propagierte man den Schwindel des Jahrhunderts, den Bug des Jahres 2000. Die gesamte Informatik würde am 1. Januar 2000 um 00 Uhr kollabieren. Dann kauften alle neue Rechner und Software. Natürlich gab es kein Flugzeug, das abgestürzt ist, keinen Aufzug, der angehalten hat, keinen Computer, der kaputt gegangen ist. Aber das Silicon Valley wurde gerettet und man sollte jetzt in Computer für jedermann investieren. Heute ist die Lösung die Energiewende. Zum Beispiel man kann nicht mehrere Autos demselben Verbraucher verkaufen, aber man kann sein Benzinauto durch ein elektrisches Auto ersetzen. Natürlich wird Strom in der Regel mit Öl hergestellt und benötigt in Fahrzeugen Batterien, die derzeit nicht recycelbar sind. Letztlich wird der Planet mit der Energiewende stärker verschmutzt sein als bisher. Aber darüber dürfen wir nicht nachdenken. Zum Bild. Die Theorie des menschlichen Ursprungs der globalen Erwärmung sichert den persönlichen Reichtum des ehemaligen Vizepräsidenten Elbour, welcher der Hauptlobbyist ist. Ende der 90er Jahre hatte derselbe Elbour den Schwindel des Bugs des Jahres 2000 erfunden. Er hatte damals das Vermögen von Bill Gates gesichert und das Silicon Valley entwickelt. Die Klimabörse, der einzige Fortschritt der COP. Während der Amtszeit von Präsident Bill Clinton übernahmen die Vereinigten Staaten die Kontrolle über den IPCC, so dass sie das Kyoto-Protokoll, COP3, voranbrachten, ohne es selbst jemals zu unterzeichnen. Vizepräsident Elbour war für die US-Energiepolitik zuständig. Er wird somit den Kosovo-Krieg genehmigen, um eine Trans-Balkan-Pipeline bauen zu können. Aber während das Protokoll ursprünglich darauf abzielte, die Emissionen von 5 Treibhausgasen und 3 Fluorchlorkohlenwasserstoffen zu begrenzen, drängte er auf die Schaffung von CO2-Emissionsrechten für die Industrie und vergaß die anderen Gase. Nachdem er das Weiße Haus verlassen hatte, gründete er mit Bankern von Goldman Sachs und der Finanzierung von BlackRock die Chicago Climate Exchange, Klimabörse von Chicago. Da die Vereinigten Staaten das Kyoto-Protokoll nie unterzeichnet haben, hat sie schlecht funktioniert. Er eröffnete daher Filialen auf den anderen 4 Kontinenten, die sich schnell entwickelten. Für jeden CO2-Emissionshandel erhält er nun eine Vergütung. Um sein Geschäft auszubauen, wurde er zum Klimaaktivisten und produzierte den Film Eine unbequeme Wahrheit. Er erhielt dann den Friedensnobelpreis, obwohl diese Arbeit mehr Werbung für seine Börse als für die Wissenschaft ist. Nebenbei gesagt, wurden die Statuten der Klimabörse von einem jungen unbekannten Anwalt, Barack Obama, geschrieben. Er trat bald in Chicago in die Politik ein und wurde 4 Jahre später plötzlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Einmal im Weißen Haus, wird Barack Obama einen Plan ausarbeiten, um die Klimahysterie zu nutzen, um das globale Finanzsystem zu reformieren. Dies ist das Projekt, das von der COP21 in Paris angenommen wird und das auf der COP26 in Glasgow umgesetzt werden soll. Zum Bild. Dies ist der Markt des Jahrhunderts. Um die Resolutionen der COP26 umzusetzen, müssen die Staaten ihre Industrie anpassen und sich verschulden. Die globale Erwärmung mag menschlichen Ursprungs sein, aber die Plünderung der Volkswirtschaften ist es sicher. Global Banking und Finance Relief. Die nächste Errungenschaft der COP. Das Finanzwesen grün machen. Dies wird vom Vereinigten Königreich mithilfe Italiens organisiert. 4 Briten sind dafür verantwortlich, 2 ehemalige Minister, Alok Sharma, Wirtschaft, Industrie und Industriestrategie, und Anne-Marie Trevelyan, internationale Entwicklung. Ein ehemaliger Gouverneur der Banken des Vereinigten Königreichs und Kanadas, Mark Tierney, und ein Lobbyist. Nigel Topping. Keine dieser Persönlichkeiten weiß etwas über Klimatologie. Alle haben jedoch ein Projekt zur Reform der Bretton Woods-Institutionen, Internationaler Währungsfonds und Weltbank. Weil sie gegen dieses Finanzprojekt sind und überhaupt nicht gegen den Kampf gegen die Luftverschmutzung, nehmen die russischen und chinesischen Präsidenten, Wladimir Putin und Xi Jinping, an dieser Konferenz nicht teil. Auf der COP26-Website heißt es, es geht um Mobilisierung der Finanzierung. Um unsere Ziele zu erreichen, müssen die Industrieländer ihr Versprechen einlösen, mindestens 100 Milliarden Dollar an Klimafinanzierung zu mobilisieren. Die internationalen Finanzinstitutionen müssen ihren Teil dazu beitragen, und wir müssen daran arbeiten, die Billionen an Finanzierungen des privaten und öffentlichen Sektors freizusetzen, die erforderlich sind, um das globale Netto-Null zu gewährleisten. Was am Ende der Konferenz unterzeichnet werden sollte, ist die Schaffung eines Gremiums durch die Asiatische Entwicklungsbank, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Investitionsbank für Infrastruktur, die Karibische Entwicklungsbank, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Interamerikanische Entwicklungs- und Investitionsbank, die Islamische Entwicklungsbank, die Weltbank und 450 große Unternehmen. Um dieses Geld zu mobilisieren. Man muss gut verstehen, es ist nicht mehr möglich, arme Länder zu verschulden und sie damit im Zaum zu halten. Da die Weltbank und insbesondere der IWF nicht mehr glaubwürdig sind. Alle Regierungen wissen heute, dass Zuschüsse und Kredite von internationalen Institutionen mit drastischen Bedingungen einhergehen, die ihr Land verwundbar machen, dass sie, wenn die Zeit zur Rückzahlung kommt, nichts mehr besitzen werden. Mit der COP26 werden Banker in der Lage sein, Geld zu leihen, um die Menschheit zu retten und dabei Eigentümer von Ländern zu werden, deren Führer ihnen vertraut haben. Autor Thierry Mösan. Übersetzung Horst Frohlich. Korrektur lesen Werner Leuthäuser. Hinweis von Thierry Mösan. Lassen Sie uns das Voltaire-Netzwerk stärken. Seit 27 Jahren setzt sich das Voltaire-Netzwerk für eine Praxis der Gedankenfreiheit, der Gleichberechtigung und der Waffenbrüderschaft ein. Inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt, sind wir zu einer Quelle der Analyse der internationalen Beziehungen geworden, die von vielen Diplomaten, Militärs, Akademikern und Journalisten weltweit verwendet wird. Wir sind nicht nur Journalisten, sondern auch und vor allem engagierte Bürger, die die Charta der Vereinten Nationen und die 10 Grundsätze verteidigen, die von den Blockfreien in Bandung aufgestellt wurden. Wir fördern keine Ideologie oder Weltanschauung, aber wir versuchen, den kritischen Geist unserer Leser zu entwickeln. Wir bevorzugen das Nachdenken über den Glauben, die Argumente über Überzeugungen. Trotz der materiellen und sicherheitspolitischen Schwierigkeiten leisten wir eine beachtliche Arbeit. Wir haben unsere Website im Juli und August umgestaltet, um sie von Smartphones aus lesbar und viel schneller zu machen. Kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Beteiligen Sie sich, indem Sie eine Spende in Höhe von 25 Euro, eine Spende in Höhe von 50 Euro, eine Spende in Höhe von 100 Euro, oder indem Sie sich verpflichten, eine Spende von 10 Euro pro Monat zu zahlen. Wenn Sie zweisprachig sind und nicht Französisch als Muttersprache haben, können Sie uns auch durch die Übersetzung von Artikeln helfen. Dafür schreiben Sie uns hier. Dank Ihrer Ermutigung können wir durchhalten. Dieser Beitrag ist unter Lizenz der Creative Commons. Thierry Mösan ist politischer Berater, Gründer und Präsident vom Voltaire-Netzwerk. Link zum Originaltext mit weiteren Leseempfehlungen bei voltairenet.org.